Perfekt. Dankeschön. Ja, wie sagt man im Fußball? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das Gleiche hier. Unsere Pastoren haben über das Thema Masterplan Gottes gepredigt. Und ich möchte da nochmal dran ansetzen. Und zwar mit dem Thema meine Tiefpunkte und Gottes Masterplan. Wir werden gleich eine Bibelstelle dazu anschauen. Und zwar, was wir immer wieder gehört haben, ist, Jesus ist das Zentrum des Plans Gottes für uns. Und das sehen wir ja in Johannes 10, Vers 10. Ich aber bin gekommen, um Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Da sagt Jesus, er ist gekommen, um dir, um mir Leben in Fülle zu schenken. Aber hier ist ein wichtiges Wort, aber. Das heißt, wenn aber ist, muss was davor gekommen sein. Und das sehen wir jetzt auch noch. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Der Dieb. Ja, Jesus nennt hier den Dieb, wird manchmal als Satan, als Widersacher, Gegner Gottes, auch in der Bibel beschrieben. Vielleicht bist du jetzt hier zum ersten oder zweiten Mal, denkst du, ich schnupper mal rein in die FCG und hör mal, was die so glauben. Und jetzt denkst du, glaubt ihr an den Teufel? Und habt ihr Angst vor ihm? Und unsere Antwort ist ja und nein. Wir glauben an die Existenz eines Teufels, aber wir haben keine Angst vor ihm. Und die Sache ist die, er ist jetzt kein Wesen so mit rotem Kopf und zwei Hörnern. Er ist eine unsichtbare Macht. Und immer wieder sehen wir eigentlich in der Welt, wie er mit Krankheit, Beziehungszerbruch, Zerstörung einfach wirkt. Und es gibt ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht, wo wir sehen, wo wirklich teuflische Mächte am Werk sind. Und das hat mit dem Volk Israel zu tun. Über die Jahrhunderte hinweg hat er, dieser Widersacher Gottes, immer wieder versucht, das Volk Gottes zu zerstören. Und ein Beispiel lesen wir in Esther. Und in Esther ist es so, da gibt es einen Haman, der diesen teuflischen Plan hat, alle Israeliten umzubringen. Und er hat einen Tag festgesetzt, hat gesagt, an diesem Tag möchte ich, dass es keine Israeliten mehr gibt. Und Königin Esther hat davon Wind bekommen, selber eine Israelitin, fastet 3 Tage mit ihrem Hofstaat und geht daraufhin zu dem König, der zum Glück auch noch ihr Ehemann war, und deckt die ganze Sache auf. Und was ist das Ende der Geschichte? Haman landet am Galgen und die Israeliten, die eigentlich an diesem bestimmten Tag hätten ausgerottet werden sollen, ja, der Dieb, der stehlt, tötet, zerstört, die Israeliten durften, anstatt dass sie jetzt angegriffen werden, selber zu den Waffen greifen und alle ihre Feinde zurückdrängen. Und letzten Endes hat dieser Tag dazu geführt, dass das, was der Teufel geplant hatte, die Zerstörung Israels, dazu geführt hat, dass die Israeliten stärker waren als je zuvor. Und seit dieser Geschichte feiern die Juden das Purimfest. Das ist Fasnacht auf Jüdisch. Und dieses Purimfest findet morgen Abend statt. Also, Corona macht uns einen Strich durch die Rechnung. Wir dürfen leider nicht nach Israel fliegen. Müssten wir es jetzt glauben. Aber ich glaube, es ist die bessere Fasnacht. Da wird gefeiert und da wird sich daran erinnert, wie Gott gehandelt hat. Und hier sehen wir genau das, was Jesus beschreibt. Zuerst kommt der Dieb. Immer wieder denken wir, ja, das ist einerseits Gott und andererseits der Teufel. Und irgendwo unser Leben findet statt in dieser Ambivalenz. Manchmal ist Gott am Zug, manchmal der Teufel und wir sind so hin und her getrieben. Gott will uns segnen, der Teufel will uns Schlechtes tun und in dieser Balance findet unser Leben statt. Aber ich glaube, dieser Vers sagt genau das Gegenteil. Dieser Vers beschreibt eine Reihenfolge. Erst kommt der Dieb und er will das Leben von Menschen zerstören. Und dann kommt Jesus. Und Jesus spricht ja hier auch im Zusammenhang von einer Schafherde. Und jetzt stellt euch vor, da ist der Dieb, der kommt, er zerstreut die Herde, er zerstört und dann kommt der Hirte. Und was macht der Dieb? Er macht sich aus dem Staub. Er hat keinen Platz mehr. Und das Wunderbare ist, genauso wie es beim Volk Israel passiert ist, das, was der Dieb, der Feind, der Teufel zuvor angerichtet hat, das nimmt jetzt Jesus und er nimmt es nicht einfach weg, sondern er dreht den Spieß um und er sagt, hey, ich mache jetzt aus dem, was der Teufel bisher versucht hat, was Gutes. Und ich möchte euch das gern auch nochmal an einer persönlichen Geschichte beschreiben. Aber bevor ich das mache, erzähle ich euch noch, warum Jesus gerade diese Taktik anwendet, dass er gerade die teuflischen Angriffe nimmt und was Positives draus macht. Da gibt es eine japanische Kunst, die heißt Kintsugi. Hat jemand schon mal von Kintsugi gehört? Okay. Kintsugi heißt, wenn ein Gefäß zerbrochen wird und man versucht, es wiederherzustellen, dann nimmt man nicht irgendeinen Kleber, um das möglichst zu verheimlichen, dass da Bruchstellen sind, sondern man nimmt einen Goldkleber und setzt dieses Gefäß wieder zusammen. Und letzten Endes sind Kintsugi-Kunstwerke wertvoller als die ursprüngliche Schale in dem Fall. Denn jetzt hat diese Schale an Wert gewonnen. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus macht. Da, wo der Teufel mit Zerbruch gekommen ist, da, wo er Zerstörung angerichtet hat, sagt Jesus, okay, und jetzt komme ich. Und ich nehme gerade die Narben, die zerstörten Stellen und ich komme mit meinem Herrlichkeitskleber da rein und ich mache aus dem, was zuvor zerbrochen ist, etwas Gutes. Und jetzt lass uns mal genau anschauen, wie das war. Petrus, auch Simon genannt, kurz vor seiner Kreuzigung sagt Jesus zu ihm Folgendes: Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurückgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Ich finde es schon mal ziemlich bemerkenswert, dass der Satan hier Gott bittet, Petrus schütteln zu dürfen. Und das ist ja genau seine Art. Er will unser Leben durchrütteln. Aber interessanterweise, was kann der Teufel nur? Er kann uns eigentlich nur durchrütteln wie Weizen, der gesiebt wird. Super. Was passiert? Die Spreu trennt sich vom Weizen. Und zurück bleibt etwas Wertvolles. Und das ist eigentlich im Leben von denjenigen, die zu Jesus gehören, hey, der Teufel hat gar keine Macht, irgendwas Negatives zu machen. Selbst das, was er versucht zu machen, ist letzten Endes was Gutes. Und hier sehen wir schon, Jesus sagt prophetisch, und dann stärke den Glauben deiner Brüder. Was ist passiert? Petrus hat in der Nacht, wo Jesus vor dem jüdischen Gericht war und zum Tode verurteilt worden ist, war am Feuer ganz nah zu dem Gerichtssaal und er hatte noch gesagt, nee, auf keinen Fall, ich werde sogar mit dir sterben. Aber was er nicht wusste ist, seine Stärke, er hat sich überschätzt deshalb, weil er dachte, ich bin stark alleine. Ja, er war stark in Jesu Gegenwart, aber jetzt, wo Jesus nicht mehr da war, ist er schwach geworden. Und er hat dreimal Jesus verleugnet. Der absolute Tiefpunkt seines Lebens. Er hat selber gedacht, das wird mir nie passieren. Jesus, mein bester Freund. Und jetzt sagt er, ich kenne den nicht. Und es heißt, er weinte bitterlich. Neurologisch gesehen sind die negativen Erfahrungen unseres Lebens 5-mal stärker als die positiven. Das bedeutet, wenn du 5-mal etwas erlebt hast, wo du in deinen Gaben, in deinen Fähigkeiten bestärkt worden bist, Wenn du ein Erlebnis hast, wo du in Frage gestellt worden bist, neutralisiert es alle deine 5 vorherigen positiven Erfahrungen. Und ich glaube, diese Erfahrung für Petrus war so tiefschürfend, dass es nicht nur 5, sondern es hatte das Potenzial gehabt, sein ganzes Leben lahmzulegen. Dass er mit Scham eigentlich durch sein Leben geht, immer mit dem Gefühl, ich bin ein Versager. Und er geht zurück. 3 Jahre war er von Jesus trainiert worden, das beste Training auf der Welt. Und er geht zurück an das, was er früher gemacht hat, zum See Genezareth und arbeitet wieder als Fischer. Und gerade hier begegnet ihm Jesus. Und was macht Jesus? Er spricht ihn an. Und Jesus hätte ja sagen können, hey, ist passiert, Schwamm drüber, komm, Kopf hoch, weiter geht's. Aber Jesus macht genau das Gegenteil. Jesus wendet Kintsugi an. 3-mal fragt er ihn, Petrus, hast du mich lieb? Und ihr könnt es nachlesen in Johannes 21, Abvers 15. Jesus legt den Finger auf die wunde Stelle. Und es heißt, dass Petrus traurig wurde. Der Schmerz kommt wieder hoch. Jesus spricht ganz bewusst den Schmerz an. Aber das Wunderbare ist, zum gleichen Zeitpunkt sagt Jesus etwas ganz Wichtiges. Er sagt, Petrus, du warst vertrauensunwürdig vor ein paar Tagen. Du hast versagt. Vertrauensunwürdig, aber jetzt vertraue ich dir die Herde Gottes an. Jesus pflanzt den Baum der Berufung von Petrus auf dem Acker seines Versagens. Jesus baut den Baum der Berufung von Petrus auf dem Acker seines Versagens. Und letzten Endes, Jesus dreht wieder den Spieß um. Das ist seine Art. Er nimmt das, was zuvor zerstörerisch war, und macht was Großartiges draus. Und nicht nur das, dann sagt Jesus noch, Petrus, an meinem Tod hast du versagt, aber an deinem Tod wirst du mit fliegenden Fahnen von dieser Welt gehen und du wirst mich mit deinem Tod verherrlichen. Es ist nicht wunderbar, wie Jesus an uns glaubt, dass er das Versagen über das Versagen hinwegschaut. Und weil Jesus an Petrus geglaubt hat, und wissen wir ja auch von der Tradition her, dass das Petrus gekreuzigt worden ist, und er hat gesagt, ich bin nicht würdig, so zu sterben wie Jesus, kreuzigt mich bitte Kopf unter. Und er hat tatsächlich Jesus verherrlicht, weil Jesus an ihn geglaubt hat. In knapp 2 Wochen werde ich an ein Seminar gehen, mit Namen Free Indeed. Es geht darum, wie können wir Freiheitsgruppen hier in Lörrach für Pornosüchtige gründen. Und ich freue mich sehr auf dieses Seminar, weil ich glaube, es betrifft viele. Und wisst ihr, was meine Motivation ist, dass ich zu diesem Seminar gehe? Rache. Ich gehe zu diesem Seminar aus einem Ziel, aus einem Wunsch. Ich will Rache nehmen an demjenigen, der mein Leben so viele Jahre gequält hat. Und ich will da hingehen und sagen, Teufel, du hast versucht, mein Leben zu zerstören. Und ich weiß, was diese zerstörerische Macht ist. Aber weißt du, bei Petrus hat es nicht funktioniert. Bei Petrus ist der Schuss so nach hinten losgegangen und das Gleiche wird bei mir passieren. Und ich lade alle Männer ein, die betroffen sind, euch anzuschließen, in die Freiheit hineinzugehen. Und wir hatten ja dieses prophetische Wort von Manuel, von diesem abgestandenen Wasser. Sucht sucht. Sucht sucht etwas. Und ich glaube, dass es möglich ist, dass wir, wenn unsere Identität neu gegründet ist, neu verwurzelt ist in Jesus, dass wir nicht mehr dieses abgestandene Wasser suchen müssen, sondern frisches Wasser haben werden. Es gibt eine Armee von Menschen, die hier frei werden und selber andere in die Freiheit führen. Und falls du betroffen bist, lade ich dich ein, ein Teil dieser Armee zu werden. Ich sage das jetzt exemplarisch, weil ich glaube, das ist das Prinzip von Jesus. Nimm den Acker deinen eigenen Zerbruchs. Und ich werde noch darauf eingehen, weil für manche von euch bedeutet das was anderes. Aber nimm den Acker deines Zerbruchs und schau, wie Gott darauf deine Berufung pflanzt. Ich möchte es einfach noch mal ein bisschen biblisch auch belegen, diese Gedanken. Das war jetzt zurück. Und jetzt geht's vorwärts. In Jesaja 61 steht dieses Mandat Jesu. Er erwähnt es ja, er zitiert ja diese Stelle in der Synagoge in Nazareth. Und wir lesen mal jetzt eine längere Stelle, einfach um zu sehen, was genau steht hier, was diesen Wiederherstellungsprozess Gottes angeht. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und ein Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Hier sehen wir den ersten Schritt. Jesus ist am Kreuz gestorben, um alles Negative wegzunehmen. Er heilt die Kranken, gute Botschaft für die Armen, Gefangene werden frei und ein Gnadenjahr des Herrn wird ausgerufen. Aber dann geht es weiter und dann sehen wir, wie in Jesaja einfach Gott deutlich macht, ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Er hat mich gesandt, ab Vers 3, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung der Verherrlichung des Herrn nennen kann. Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Gott dreht den Spieß um. Das ist die Erlösung. Das ist das Werk der Erlösung. Und Gott sagt, ich will nicht nur, wenn du irgendwo mit Depression zu tun hast, deine Depression wegnehmen. Gott möchte dir ein Freudenöl anstelle des Trauerkleids geben. Kopfschmuck anstelle von Asche. Und wenn du einen betrübten Geist hattest, wenn du gebrochen warst, was wird Gott aus dir machen? Ne? Du sollst dastehen wie eine deutsche Eiche. Das ist der Weg Gottes. Er möchte genau die Punkte, in denen wir gelitten haben, in denen wir zerbrochen waren, Kintsugi. Er möchte diese Punkte nehmen und daraus etwas tun zu seiner Verherrlichung. Und dann werden diejenigen, die zuvor zerbrochen waren, die zuvor einen betrübten Geist hatten, die zuvor krank waren, die zuvor arm waren, diejenigen werden die uralten Ruinen wiederherstellen. Die zuvor kaputt waren, die selber eine Ruine waren. Gott baut sie wieder auf und gibt ihnen dann das Mandat und sagt, und jetzt darfst du anderen mit dem dienen, was Gott dir gemacht hat. Wer sind die besten Drogenmitarbeiter in der Drogenreha? Diejenigen, die selber drogenabhängig waren. Ich habe selbst erlebt, als ich da ein Praktikum gemacht habe. Die besten waren diejenigen, die gleiche Geschichte hatten, die mitfühlen konnten mit den kaputten Typen von Drogen kaputt gemacht und wie da auch eine Armee entstanden ist. Und Ich ermutige dich jetzt für dich zu überlegen, was bedeutet das für mich? Welche Art von Bedrückung hat der Feind versucht, in dein Leben zu legen? Ich glaube, dass diejenigen, die das Trauma von Beziehungsbruch erlebt haben, die besten Helfer für andere sind, weil sie wissen, wovon sie reden. Die beschämenden Erfahrungen und die enttäuschenden Erfahrungen der Vergangenheit haben grundsätzlich das Potenzial, uns gefangen zu halten. Sie wirken wie Ketten und zu viele Menschen gehen durchs Leben gedrückt von Scham und Enttäuschung, gekettet daran, nie fähig, ihr eigenes Potenzial zu entwickeln. Aber ich glaube, was diese Verse ausdrücken, ist, dass Gott die Ketten zersprengen will und aus diesen Erfahrungen der Vergangenheit ein Sprungbrett bauen will, das dich katapultiert in eine ganz andere, in eine neue Zukunft. Meine Tiefpunkte und der Masterplan Gottes. Was ich jetzt gerne machen möchte, ist, wir haben noch 5 Minuten. Ich würde gerne Zeit der Stille geben, wo du noch mal einen Moment für dich überlegen kannst, was bedeutet das für mich? Vielleicht kann auch Sofia noch mal gerade hochkommen und noch mal uns unterstützen auch. Ich würde gerne einfach auch noch mal beten. Und wenn du sagst, ja, es hat mich angesprochen und da ist ein Bereich meines Lebens, wo ich einen Durchbruch brauche, aber den ich auch benutzen will, um andere in den Durchbruch zu führen, wo ich Gott vertrauen will, dass er den Spieß umdreht. Da möchte ich dich einladen, dass du einfach aufstehst, dann würde ich gern für dich beten. Genau. Ihr könnt einfach leise im Hintergrund. Ja, ich ermutige euch aufzustehen, einfach als ein Zeichen, ja Herr, hier stehe ich und ich lade dich ein, den Spieß umzudrehen. Jesus, ich danke dir, für die Kraft der Erlösung. Ich danke dir, dass du auf dem Acker unseres Versagens und unserer Enttäuschung unsere Berufung pflanzen willst. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du durch die Reihen gehst, Menschen berührst, Heilung schenkst, Wiederherstellung schenkst und zugleich die Hoffnung schenkst, dass das Feld des Versagens zum Feld des Erfolges wird. Und ich setze jetzt Hoffnung frei im Namen Jesu. Ich spreche Hoffnung über dir aus. Jesus nimmt die Stelle des Diebes ein und er kommt mit Leben.